Merle, Kimia und die Boten Gottes, Kapitel 4. Krishna, Prinz und Wagenlenker. Heute Abend findet das 19-Tage-Fest zu Beginn des Monats mit dem Namen Isat, Macht, statt. Merle steht vor ihrem Schrank und überlegt, was sie anziehen will. Auf jeden Fall ein Kleid. Das Wetter ist noch warm und sommerlich, obwohl es schon Anfang September ist. Soll sie das rosa Kleid mit den Rüschen anziehen oder lieber den coolen Rock und das Shirt, das sie letztens erst bekommen hat? Merle, wie weit bist du? Hast du etwas zum Anziehen gefunden oder soll ich dir helfen? Ruft ihre Mutter Kerstin aus der Küche ins Kinderzimmer. Fast, brüllt Merle zurück. Ihre große Schwester Alexandra lugt zur Tür hinein. Soll ich dir helfen? Fragt sie mit einem leicht ironischen Unterton in der Stimme. Nee, das kann ich schon alleine, antwortet Merle und zieht eine Fratze. Dann holt sie den neuen Rock und das Shirt mit der Katze vorne drauf. Dann nicht, erwidert Alexandra achselzuckend und verschwindet in ihrem Zimmer. Kurz nach 7 macht sich Familie Landmann auf den Weg zur Familie Bonmarie, die heute Gastgeber für das 19-Tage-Fest in der Gemeinde ist. Thomas, der 17-jährige Sohn, leitet die Junior-Jugendgruppe, an der Alexandra teilnimmt. Lisa, seine ältere Schwester, war ein Jahr in Indien. Sie hat dort ein Jahr des Dienstes am Haus der Andacht in Neu-Delhi und in den Bahai-Gemeinden in Indien geleistet. Vor einer Woche ist sie zurückgekommen und Merle ist schon gespannt, was sie alles zu erzählen hat. Bei Familie Bonmarie trifft Merle auch Kimia wieder, der mit seiner Familie schon da ist. Die beiden Freunde hocken sich nebeneinander auf dem Boden. Wie es scheint, können heute fast alle Gemeindemitglieder teilnehmen und es wird wohl ein bisschen eng werden. Auch Thomas setzt sich auf den Boden zu Kimia, Merle, Alexandra und Buddy, Kimias kleinem Bruder. Die Andacht beginnt mit einem gesungenen Gebet, das Lisa vorträgt und das sie in Indien gelernt hat. Auch die Kinder sprechen Gebete, bevor zwei Erwachsene Texte aus den Schriften Baha'u'llahs lesen. Am Ende singen die Kinder gemeinsam ein Gebet, welches sie erst kürzlich in der Kinderklasse neu gelernt haben. Während die Erwachsenen im zweiten Teil des Festes die Briefe des Nationalen Geistigen Rates lesen und über die Belange der Gemeinde beraten, geht Sigi, die Kinderklassenlehrerin, mit den Kindern in Thomas' Zimmer, um mit ihnen eine Geschichte von Abdu'l-Bahá zu lesen, zu besprechen und ein Bild dazu zu malen. Als alle etwa 30 Minuten später wieder ins Wohnzimmer kommen, sagt Lisa: Wie ihr wisst, liebe Freunde, war ich ein Jahr in Indien und habe im Haus der Andacht und auch in verschiedenen Dörfern ein Jahr des Dienstes absolviert. Ich habe letzte Woche schnell einige meiner vielen Fotos aussortiert und zusammengestellt. Wenn ihr Interesse habt, würde ich sie euch gerne zeigen. Lisas Vorschlag findet große Zustimmung und so bereitet sie alles vor, während die Gemeinde sich am Tisch mit Kuchen, Tee und Kaffee bedient. Als alle soweit sind, gruppieren sie sich um den Fernseher und Lisa steckt einen USB-Stick in das Gerät. Als das erste Bild erscheint, beginnt sie mit ihrem Bericht. Sie zeigt Bilder vom Haus der Andacht in Neu-Delhi, das die Form einer Lotusblüte hat und ein Meisterwerk der Baukunst ist. Merle ist fasziniert. So ein schönes Haus der Andacht und so viele Menschen, die es besuchen. Warum sieht das Haus der Andacht wie eine Blume aus, will der kleine Buddy wissen. Naja, die Blume heißt Lotus und hat in der indischen Kultur eine ganz besondere Bedeutung. Der Lotus ist ein Symbol für Reinheit, weil er aus dem Schlamm herauswächst, sich über ihn erhebt und in wundervolle Schönheit erblüht. Außerdem ist in der hinduistischen und buddhistischen Tradition die Lotusblüte ein Symbol für das Göttliche, erklärt Lisa. Aber das ist doch ein Bahai-Haus der Andacht und kein hinduistisches oder buddhistisches. Kimia versteht das nicht. Das Haus der Andacht ist ein Haus, in dem die Anhänger aller Religionen zu Gott beten können. Warum soll es dann nicht aussehen wie eine Blume, die in Indien sehr beliebt ist und als Symbol für Gott verehrt wird? Stellt Kimias Mutter Saba die Gegenfrage. Okay, stimmt, gibt Kimia zu. Aber was heißt hinduistisch denn überhaupt? Der Hinduismus wird oft als Religion Indiens bezeichnet, aber eigentlich ist er eher eine sehr alte Kultur, in deren Umfeld verschiedene Religionen entstanden sind. Ich erzähle dir gern später mehr darüber, wenn du willst, schlägt Lisa vor. Okay, gibt sich Kimia zufrieden und Lisa fährt mit ihrer Fotoshow fort. Schon wenige Tage später hat Lisa Gelegenheit, Kimias Wissensdurst zu stillen. Merles Eltern müssen am Sonntag nach dem 19-Tage-Fest zu einer Tagung und Lisa hat sich erboten, auf Merle und Alexandra aufzupassen. Kimia hat so lange gebettelt, bis seine Eltern erlaubt haben, dass auch er dazu kommen darf. Und so sitzen Lisa, Merle, Kimia und Alexandra an diesem verregneten Sonntag zusammen und spielen Uno. Plötzlich erinnert sich Kimia an Lisas Bericht aus Indien und fragt: Aber jetzt kannst du uns doch etwas über diese indische Religion erzählen, Lisa, oder? Er grinst verschmitzt. Dein Notebook hast du ja mitgebracht, habe ich gesehen. Lisa lacht Kimia an und wuschelt ihm durch die Haare. Du bist echt ein kleiner Schlaukopf. Ich hatte tatsächlich vor, euch noch ein paar Bilder zu zeigen. Sie spielen die Partie zu Ende, dann öffnet Lisa das Notebook und die Datei mit den Indien-Fotos. Neben vielen Bildern von neuen Freunden, die sie gewonnen hat, sind noch etliche darunter, die die reiche Kultur Indien zeigen. Fotos von Göttern mit Elefantenköpfen oder mehreren Armen. Tempel wie große Türme und die Statue eines blau angemalten Jungen mit Flöte. Was sind denn das für Gestalten auf den Fotos? Warum hat der Typ einen Elefantenkopf? Fragt Merle und deutet auf das Foto auf dem Bildschirm. Das ist der Gott Ganesha. Ich glaube, ihm wurde der Legende nach als Kind der Kopf abgeschlagen und seine Eltern haben ihm dafür den Kopf eines Elefanten aufgesetzt. Kimia lacht laut auf. Wie lustig. Ja, aber das ist ja nur eine Geschichte. Das geht natürlich in Wirklichkeit nicht, erwidert Lisa. Glauben denn die Inder auch an viele Götter, so wie die Ägypter früher oder die Menschen, unter denen Abraham geboren wurde? Fragt Alexandra. Ja, das tun sie tatsächlich, sofern sie Hindus sind. Allerdings geht dieser Götterglaube viele tausend Jahre zurück. Indien war einmal eine Hochkultur wie Ägypten oder auch Mesopotamien. Das war sogar ungefähr zur gleichen Zeit wie Mesopotamien. Und sicher haben viele Handelsbeziehungen zwischen diesen beiden Gebieten bestanden, erklärt Lisa. Das ist ja cool. Waren wir hier in Deutschland auch eine Hochkultur? Fragt Merle. Lisa lächelt. Nein, hier war man zu der Zeit noch meilenweit von den technischen und kulturellen Entwicklungen entfernt, die es im Orient damals schon gab. Aber trotzdem herrschte zu der Zeit, als Krishna auf der Weltbühne erschien, Ungerechtigkeit, Bestechlichkeit und Aberglaube in Indien. Wer ist Krishna? Fragt Kimia. Krishna ist die Manifestation Gottes, die damals erschien, um das Licht der Religion in Indien wieder zum Strahlen zu bringen. Die Menschen dort glaubten damals wie heute an wenigstens drei Götter. Vishnu, Shiva und Shakti. Man sagt, dass Krishna eine Wiedergeburt des Gottes Vishnu ist, erklärt Lisa. Eine Wiedergeburt? Merle kann nichts mit diesem Begriff anfangen. Naja, das bedeutet, dass die Eigenschaften und Fähigkeiten des Gottes Vishnu in Krishna sichtbar wurden. Und wie in den anderen Religionen auch, glauben die Hindus, dass von Zeit zu Zeit eine Verkörperung oder Manifestation Gottes auf der Erde geboren wird, um die Ordnung in der Welt wiederherzustellen. Baha'u'llah hat uns bestätigt, dass Krishna ein Gottesbote ist und die Einheit Gottes verkündet hat. Ich vermute, dass seine Lehren im Laufe der Jahrhunderte wieder mit den alten Vorstellungen und Gebräuchen verschmolzen sind. Es gibt keine verlässlichen Aufzeichnungen über das Leben Krishnas. Vieles beruht auf Legenden. In einem der heiligen Bücher der Hindus, der Bhagavad Gita, erfahren wir einiges über Krishna. Davon und von den Legenden, von denen ich in Indien gehört habe, kann ich euch erzählen. Merle, Kimia und Alexandra hocken sich bequem auf ein paar Sofakissen rund um den Laptop und Lisa beginnt. Krishna wurde vermutlich vor ca. 3500 Jahren in Indien geboren. Man erzählt sich, dass er ein Prinz gewesen sei. Seine Eltern waren der Prinz Vasudeva und seine Mutter Prinzessin Devaki. Das kleine Königreich, in dem sie lebten, lag in der Nähe des Himalaya-Gebirges. Allerdings lebte die Familie zur Zeit von Krishnas Geburt nicht in einem Palast. Auch das kann vorkommen. Es war eine schlimme Zeit, in der Grausamkeit und Unmoral herrschten. Denn der Bruder von Prinzessin Devaki, Kronprinz Kamsa, war ein grausamer und gottloser Mensch, der die Gewalt im Land an sich gerissen hatte. Er hatte sogar seinen eigenen Vater, den König, gefangen genommen und sich selbst zum König ausgerufen. Alle Menschen fürchteten seine Brutalität und keiner hatte den Mut, gegen ihn vorzugehen. Aber wie das so ist, wenn man die Macht gewaltsam an sich reißt, man hat auch schreckliche Angst, dass sie einem wieder genommen wird. Und genau das befürchtete der Kronprinz. Während der Hochzeit seiner Schwester war ihm nämlich prophezeit worden, dass das achte Kind der Prinzessin ihm den Tod bringen werde. Daraufhin reagierte Kamsa äußerst brutal und ließ Devakis und Vasudevas Kinder töten. Er sperrte seine schwangere Schwester und ihren Mann ein und stellte Wachen vor ihre Gefängniszelle. Er wollte auf jeden Fall verhindern, dass dieses weitere Kind zur Welt kommen würde. »Oh nein, nicht schon wieder«, stöhnt Merle. »Immer das Gleiche. Der König im Land, in dem Abraham geboren wurde, hatte Angst, dass Abraham ihm den Thron stürzen könnte. Der Pharao hatte Angst, dass ihn die Hebräer verjagen könnten und nun dieser Kronprinz auch noch.« Lisa nickt. »Tja, so geht es vielen Mächtigen. Sie hängen sehr an ihrer Macht. Außerdem glauben sie fälschlicherweise, die verheißenen Erlöser strebten nach weltlicher Macht. Dabei bezieht sich ihre Macht darauf, die Menschenherzen zu verwandeln.« Dann fährt sie fort. Irgendwann war es soweit und Devaki gebar einen Sohn. Das war Krishna. Nun waren seine Eltern richtig verzweifelt, denn sie mussten ja um sein Leben fürchten. Sie flehten zu Gott um Hilfe. Und während ihrer Gebete erkannten sie, dass sie ihren Sohn in einem Dorf auf der anderen Seite des Flusses in Sicherheit bringen konnten. Aber wie dorthin kommen? Denn schließlich war das Gefängnis bewacht, die Türen verschlossen. Devaki und Vasudeva wickelten das kleine Baby in eine Decke und Vasudeva ging zur Tür des Gefängnisses. Er staunte nicht schlecht, als er die Tür offen fand und die Wärter in tiefem Schlaf versunken. Vasudeva entkam ungesehen und überquerte den Fluss. Im Dorf angekommen, suchte der Prinz einen Freund auf, dessen Frau gerade ein kleines Mädchen zur Welt gebracht hatte. In Absprache mit diesem Freund tauschten sie die beiden Babys aus und Vasudeva kehrte mit dem Mädchen in das Gefängnis zurück. Kaum, dass der Prinz wieder im Gefängnis war, schlossen sich die Türen und das kleine Mädchen fing an zu schreien. Dies weckte die Wärter. Sie erfuhren, dass Devaki ein kleines Mädchen zur Welt gebracht habe und eilten, dies dem Kronprinzen mitzuteilen. Sofort befahl der Kronprinz, dass man ihm das Kind zeigen solle. Man brachte das Baby zu ihm. Aber ein Mädchen war für den Kronprinzen keine große Bedrohung. Und so ließ er das Kind am Leben. Krishna war unterdessen im Dorf auf der anderen Seite des Flusses in Sicherheit.
Dann hat Gott also wieder ein Wunder vollbracht, staunte Merle.
Ja, so sieht es aus. Allerdings kann man nicht genau sagen, was damals passierte, denn es ist eben sehr, sehr lange her. Und die meisten Ereignisse, die man mündlich überliefert, werden nach Jahrhunderten zu Legenden, denen noch viel angedichtet wird. Aber eine Sache solltet ihr euch merken. Gottes Wille kann niemand durchkreuzen. Wenn er bestimmt hat, dass etwas geschehen soll, dann geschieht es auch. Kein Mensch kann das verhindern, erklärt Lisa fest.
Klar, denn Gott ist ja schließlich allmächtig, bestätigt Kimia im bestimmten Ton.
Und wie geht es weiter?
Nun, es gab damals auch Prophezeiungen aus uralter Zeit, die das Kommen eines Erlösers vorhersagten.
Krishnas Geburt hatte genau zum verheißenen Zeitpunkt stattgefunden. Sie wurde begleitet von besonderen Ereignissen, so erzählt die Legende. Wie bei Jesu Geburt erschien den Weisen und den Hirten ein Bote, der die Geburt Krishnas verkündete. Sie machten sich auf den Weg, um Krishna zu suchen und ihm Geschenke zu bringen.
Krishna verbrachte seine Kindheit in einem Dorf, in das sein Vater ihn gebracht hatte. Die meisten Bewohner verdienten ihren Lebensunterhalt als Kuhhirten, und so war er viel in der freien Natur. Er zeigte schon als Kind und Jugendlicher die Eigenschaften, die eine Manifestation Gottes auszeichnen. Er war gütig und weise, sanft und liebevoll und demütig. Durch sein freundliches Wesen zog er die Menschen an und wurde von allen im Dorf geliebt. Er setzte sich für die Schwachen ein und vermittelte in Streitigkeiten. In Indien erzählt man sich viele Geschichten aus Krishnas Kindheit, die seine außergewöhnlichen Eigenschaften hervorheben. Ebenso erzählt man auch, dass er ein kleiner Lausbub war, der anderen gerne Streiche spielte und mit den Mädchen schickerte. Eine der Geschichten erzählt davon, dass einmal eine giftige Schlange den Fluss in der Nähe des Dorfes heimsuchte. Krishna soll die Schlange gezähmt und so die Dorfbewohner und ihre Herden gerettet haben. Krishna hat die Menschen zum Glauben an einen Gott gerufen. Einmal sah er, dass die Dorfbewohner bei einem herannahenden Gewitter zum Gott des Donners flehten, weil sie sich fürchteten. Krishna kam hinzu und fragte, warum sie einen Gott anbeteten, den es doch gar nicht gäbe. Krishna sagte ihnen, sie sollten sich lieber dem einen und einzigen allmächtigen Gott zuwenden. Er rief sie auf, in allen Menschen die Eigenschaften des Allhöchsten zu sehen und sich dem Dienst am Nächsten zu widmen. Und er ermutigte sie, sich um die Armen und Bedürftigen zu sorgen.
Kann es sein, dass es eine der wichtigsten Aufgaben der ersten Manifestationen Gottes war, die Menschen den Glauben an einen Gott zu lehren? Überlegt Alexandra.
Gut möglich. Denn vielleicht war es damals sehr schwer für die Menschen, sich vorzustellen, dass es nur einen, aber allmächtigen Gott gibt, der all die Naturkräfte geschaffen hat, die für die damaligen Menschen so unverständlich waren, vermutet Lisa.
Jedenfalls wird erzählt, dass Krishna schon als Jugendlicher begann, den Menschen das Wort Gottes zu verkünden. Er lehrte sie, dass sie eine geistige Natur besäßen und dass sie sich bemühen sollten, ihre körperlichen und materiellen Wünsche zu zügeln. Krishna hatte eine Freundin, ein Milchmädchen, das etwa in seinem Alter war. Sie hieß Radha und wurde später seine Frau. Es heißt, dass auch Radha von der Liebe zu Gott erfüllt war und Krishnas treue Gefährtin und Vertraute wurde, sein Leben lang. Krishna wuchs zwar im Dorf der Kuhhirten auf, aber er ahnte bestimmt schon früh, dass er hier nicht sein ganzes Leben verbringen würde. Im Land herrschten Grausamkeit, Ungerechtigkeit und Gemeinheit.
Es gab Kriege und viel Leid. Krishna, als eine Manifestation Gottes, wusste um seine Verantwortung für das indische Volk und so sah er seine erste Aufgabe darin, in seiner Heimat, in der immer noch sein Onkel Kamsa herrschte, wieder für Recht, Gerechtigkeit und Ordnung zu sorgen. Wie ich schon sagte, fühlten sich die Menschen in seinem Dorf von Krishnas reinem Geist und seiner majestätischen Ausstrahlung, seiner Weisheit und seiner Güte angezogen. So scharten sich mit der Zeit eine große Zahl Anhänger um ihn. Mit diesen zog er nun in die Hauptstadt vor dem Palast, in dem sein ungerechter Onkel herrschte. Auf dem Weg dorthin schlossen sich Krishna noch mehr Menschen an. Als sie vor dem Palast ankamen, blieb es leider nicht friedlich, sondern es entbrannte ein Kampf, in dessen Verlauf der Onkel getötet wurde. So erfüllte sich die Vorhersage für Kamsa. Krishna nahm ihm das Leben. Dem siegreichen Krishna wurde nun der Thron angetragen, da er als Sohn der Prinzessin Devaki ein Anrecht darauf hatte. Aber Krishna legte auf weltliche Macht keinen Wert, sondern sorgte dafür, dass sein Großvater befreit wurde und seinen rechtmäßigen Platz als König wieder einnehmen konnte. Seine Eltern wurden aus dem Gefängnis entlassen und Gerechtigkeit und Frieden wiederhergestellt. Krishna war noch jung und nachdem seine Eltern wieder frei waren, wünschten sie, dass ihr geliebter Sohn mehr lerne und Unterricht von weisen Lehrern erhalte. Nun, vielleicht wisst ihr schon, dass die Manifestationen Gottes mit angeborenem Wissen begabt sind und eigentlich keinen Unterricht benötigen. Aber weil Krishna seinen Eltern Gehorsam und Respekt erweisen wollte, beugte er sich ihrem Wunsch. Er machte sich auf in eine Stadt, die für ihre guten Schulen bekannt war. Aber sein Lehrer erkannte, dass er göttliche Weisheit besaß und sie ihn nicht viel lehren konnten. Es gab damals häufig bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den Königen in diesem Gebiet. Indien bestand aus mehreren kleineren Königreichen und immer wieder gab es Streit zwischen ihnen. Als sich die Weisheit und Größe Krishnas herumsprachen, wurde er oft gebeten, zwischen den streitenden Parteien zu vermitteln. Er tat sein Bestes, um sie miteinander zu versöhnen und den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen. Eines Tages kam es zum Streit zwischen zwei Gruppen in seiner eigenen Familie. Lisa tippt ein bisschen auf ihrem Laptop herum. Da ist es. Es ist eine sehr bekannte Geschichte in Indien, wie Krishna den Streit in seiner Familie löste, sagt sie und schaut kurz über den Text, den sie aufgerufen hatte. Zu Krishnas großer Sippe gehörten zwei Familien, die Pandavas und die Kauravas. Die Kauravas hatten sich gegen Krishna gestellt. Die Pandavas hingen Krishna an und bemühten sich, seine Lehren zu befolgen. Eines Tages kam es zum Streit zwischen beiden Familien und sie riefen Krishna zur Hilfe. Krishna tat sein Möglichstes, um die Familien zu versöhnen und den Streit zu schlichten. Allerdings half das nicht viel. Eine Einigung war nicht zu erreichen und so griffen die beiden Familien zu den Waffen. Krishna wollte auf keinen Fall gegen einen Teil seiner Familie kämpfen. Es reichte, dass Kamsa mit Waffengewalt gestürzt worden war und so machte Krishna einen außergewöhnlichen Vorschlag. Er stellte beide Familien vor die Wahl. Die eine Familie konnte Unterstützung durch Krishnas Armee erhalten, allerdings ohne Krishna als Anführer. Die andere Familie erhielt Krishna als Ratgeber und Anführer, aber ohne seine Armee. Die Familie Kauravas entschied sich für Krishnas Armee. Die Familie Pandava suchte Hilfe bei Krishna. So willigte Krishna ein, Wagenlenker für Prinz Arunya aus der Familie Pandava zu werden. Damit brauchte er auch keine Waffen zu tragen. Krishna hatte eine Armee? fragte Kimia erstaunt. Es erscheint ihm merkwürdig, dass eine Manifestation Gottes in den Krieg zog. Wie ich vorhin schon erzählt habe, hatten sich viele Anhänger um Krishna geschart, die bereit waren, für ihn zu kämpfen, wiederholt Lisa und ergänzt. Natürlich suchte man auch damals zuerst einen friedlichen Weg, um einen Streit zu schlichten oder Probleme zu lösen. Aber es kann vorkommen, dass zwei Konfliktparteien absolut keine friedliche Lösung ihres Streites finden konnten oder wollten. Dann war es früher ein selbstverständliches Mittel, gegeneinander in den Krieg zu ziehen, legt Lisa dar. Kimia grinst. Die Pandavas waren dann aber eindeutig die Klügeren, indem sie sich Krishna angeschlossen haben. Denn was ist schon ein Heer ohne fähigen Anführer? Aber ein kluger Anführer kann auch eine ungeübte Armee erfolgreich machen, oder? Er hüpft auf seinem Platz hin und her. Genau, Arunya hatte eine weise Wahl getroffen, indem er sich für Krishna als seinen Wagenlenker entschied. Er hatte mit Krishna nämlich die Gerechtigkeit auf seiner Seite. Arunya fühlte sich nicht wohl bei dem Gedanken, gegen seine eigene Familie zu kämpfen und wollte das eigentlich gar nicht. Daher hatte er am Vorabend der Schlacht eine lange Unterredung mit Krishna. In dieser Unterredung legte Krishna Arunya seine Lehre dar und offenbarte ihm seine hohe Stufe als Manifestation Gottes. Arunya erkannte in ihm die Eigenschaften Gottes und nahm den Glauben an. Dieses Gespräch ist in der Bhagavad Gita aufgezeichnet. Sie gehört zu den heiligsten Schriften des Hinduismus und auch wir Bahai betrachten sie als heilige Schrift. Sie sprachen auch über den bevorstehenden Kampf und Krishna setzte diesen Kampf gleich mit dem Kampf eines jeden Menschen, sich für das Gute einzusetzen, alles zu vermeiden, was böse ist und anderen schadet, und sich loszulösen von den Dingen der Welt. Krishna lehrte ihn auch, dass man im Angesicht von Ungerechtigkeit und Grausamkeit standhaft sein und sich für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit einsetzen muss. Und so zogen Krishna und Arunya andern Tags in die Schlacht. Und, was soll ich euch sagen, sie waren siegreich. Krishna half mit dem Gleichnis des Kampfes den Menschen in Indien zu verstehen, dass jeder Mensch die Wahl hat, wie er sein Leben führen will. Ob er sich Gott zuwendet und sich bemüht, Gutes zu tun, gute Eigenschaften zu erlangen, oder ob er sich von seinem Schöpfer abwendet und sich seinen üblen Neigungen wie Gier, Egoismus, Habsucht und dergleichen überlässt. Krishna lehrte den Menschen, sich Gott hinzugeben, sich ihm zu nähern, zu beten und zu meditieren. Sie sollten dies aus reiner Liebe zu Gott tun, ohne Hoffnung und ohne Erwartung, zum Beispiel in den Himmel zu kommen oder belohnt zu werden. Sie sollten das Wohl ihrer Mitmenschen im Auge haben und ihnen dienen. Er sagte ihnen auch, dass Arbeit heilig ist, wenn man sie aus Liebe zu Gott tut. Besonders wichtig war es ihm, dass seine Anhänger verstanden, dass nicht das Ergebnis der Arbeit am wichtigsten ist, sondern die reine Absicht, die größtmögliche Anstrengung und das Vertrauen in Gott. Denkt an einen Bauern. Der Bauer ist dafür verantwortlich, dass er sein Feld richtig bestellt und sich um die Aussaat kümmert. Er hat dann aber keinen Einfluss auf das Wetter und welches Ergebnis die Saat am Ende bringt. Er verlässt sich dabei auf Gottes Gaben. Ihr könnt zum Beispiel euren Eltern helfen, ohne auf eine Belohnung zu hoffen. Einfach nur, weil ihr sie liebt. Dass Arbeit Gottesdienst ist, wenn sie in einer Haltung des Dienens getan wird, hat doch auch Baha'u'llah gesagt, wirft Alexandra ein. Das haben wir vor kurzem in der Junior-Jugendgruppe besprochen. Und ich finde das richtig gut. Viele wollen doch immer eine Belohnung, wenn sie etwas für einen anderen tun. Dabei sieht sie ihre kleine Schwester bedeutsam an, die ihr dafür die Zunge rausstreckt. Merle will gar nicht immer eine Belohnung, nur manchmal. Das stimmt, erwidert Lisa. Man nennt das Selbstlosigkeit, wenn man etwas tut, ohne an sich selbst zu denken. Hat Krishna auch einen neuen Gottesboten angekündigt?
erkundigt sich Kimia, obwohl er die Antwort schon ahnt. Ja, hat er. Und er hat gesagt, dass Gott immer wieder Boten senden wird, wenn das Unrecht überhand nimmt. Wartet mal, ich habe mir deine Stelle in der Bhagavad Gita angestrichen. Lisa zieht ein kleines Buch aus der Laptoptasche und schlägt die markierte Seite auf. Die Kinder haben beim Begriff Bhagavad Gita wieder gekichert, weil sie das Wort sehr schwierig, aber auch lustig finden. Wann immer und wo immer das religiöse Leben verfällt und ihre Religiosität überhand nimmt, o Nachkomme Bharatas, zu der Zeit erscheine ich, um die Frommen zu erretten und die Schurken zu vernichten und um die Prinzipien der Religion wieder einzuführen, erscheine ich Zeitalter nach Zeitalter. Alexandra wiederholt, also immer, wenn es ganz schlimm wird auf der Welt, dann manifestiert sich Gott wieder in einen Offenbarer, der das Recht wiederherstellt und uns so ein Vorbild für richtiges Verhalten gibt. Richtig? Richtig. Krishna gibt in diesem Vers den Menschen die Sicherheit, dass sie niemals von Gott allein gelassen werden und dass er immer wieder in einer Manifestation auf der Erde erscheinen wird, um Recht, Ordnung und Tugend wiederherzustellen. Da habt ihr wieder den Bund Gottes, seine Abmachung mit den Menschen. Krishna verwendet für die Ankündigung des nächsten Boten Gottes den Begriff der Wiedergeburt seiner selbst. Die Bedeutung dieses Begriffes habe ich euch ja schon vorher erklärt. Ich denke, dass Buddha diese Wiedergeburt ist. Aber vom Buddha erzähle ich euch irgendwann anders. Krishna gab aber auch Hinweise auf ein sogenanntes goldene Zeitalter, in dem alle Menschen in Frieden und Wohlstand leben werden. Allerdings müssen die Menschen vorher noch durch eine sehr schlimme Zeit gehen, die er das eiserne Zeitalter nannte. Diese Zeit wird so schlimm sein, weil die Menschen ihre geistige Natur vergessen haben und an materiellen Dingen hängen werden. Die guten Grundsätze der Religionen werden für sie ihre Bedeutung verloren haben und Gier und Ungerechtigkeit werden herrschen. Krishna verhieß ihnen aber auch das Kommen eines Erlösers, der Kalki-Avatar genannt wird. Dieser wird die Menschen dann in das goldene Zeitalter führen. So, jetzt wollen wir uns aber Abendbrot machen und ich glaube, Kimia wird auch bald abgeholt, oder? Ja, mault Kimia ein bisschen. Aber was ist nach der Schlacht passiert? Vielleicht konnte er das Nachhausegehen ja noch ein bisschen hinauszögern. Nun, Krishna lehrte die Sache Gottes bis zum Ende seiner Tage. Er hatte mehrere Söhne. Aber diese machten ihm leider gar keine Freude, denn sie folgten seinem geistigen Pfad nicht, sondern waren nur an irdischem Vergnügen interessiert. Das bereitete Krishna zum Ende seines Lebens großen Kummer, antwortet Lisa mit Bedauern in der Stimme. Oh nein! Dabei haben sie doch bestimmt alles gelernt, was Krishna den Menschen verkündet hat. Alexandra ist empört. Lisa zieht die Brauen hoch und verzieht die Lippen. Das sind die Prüfungen, die Gott den Menschen schickt. Es scheint, als hätten Krishnas Söhne diese Prüfungen nicht bestanden, oder? Aber jetzt machen wir Abendbrot. Kann ich nicht noch mit euch essen? Die Geschichte über Krishna war echt cool. Und das mit der Giftschlange und mit dem Kampf, bettelt Kimia und fuchtelt wild mit den Armen herum, als ob er mit dem Schwert gegen einen Drachen kämpfen würde. Lisa verspricht, seine Eltern anzurufen und bittet Alexandra und Merle schon einmal den Tisch zu decken.